Also so wie du das jetzt sagst, gab es denn nicht mehr diese Leute aus deiner Jugendzeit, die Leute, mit denen du in Bands warst, die Leute, mit denen du im Ensemble warst? Was ist eigentlich aus dem Ensemble dann geworden? Sind all diese sozialen Kreise aufgebrochen?
Also das Ensemble erlebte dann Anfang der 2000er Jahre eine sehr erfolgreiche Zeit und etwas, was wir uns nie vorstellen konnten, nämlich dass wir permanent ausverkauft waren, trat ein und sorgte dafür, dass diese Leute, mit denen ich ja von der Pike auf angefangen hatte zu arbeiten, plötzlich nicht nur diesen Erfolg spürten und den Glauben, den immer stärker werdenden Glauben daran spürten, dass man mit Ausdauer und Hartnäckigkeit erfolgreich sein kann, sondern sie fingen auch in gewisser Weise an, unbescheiden zu sein, also mehr zu erwarten, sich vorzustellen, dass sie etwas Besonderes wären oder noch besonderer sein, als sie es vielleicht waren. Das waren alles besondere Menschen, zu denen ich auch heute noch sehr gute Kontakte habe. Aber ich bin kein Coach, also ich bin kein Trainer, der Menschen beibringt, wie sie zu sein haben, sondern ich bin Theaterregisseur. Und wenn es anfängt zu kollidieren, also wenn die persönliche Entwicklung eines Menschen die Arbeit, die ich als Theatermacher mit ihnen machen muss, tangiert oder sogar behindert und ihr im Weg steht, dann muss ich mich als Theatermacher und Regisseur entfernen oder im schlimmsten Fall sogar trennen. Und das wurde immer mehr der Fall. Also es begann ein langsamer Zerfall dieser Gruppe, weil viele dachten, dass sie zu höherem berufen seien. Und sich aber darin gründlich täuschten, denn der Erfolg dieser Gruppe basierte vor allem auf das Kollektiv und die Zusammenarbeit und das Gemeinsame, was wir hatten. Und solange wir das schätzen konnten, waren wir auch erfolgreich. Aber als wir anfingen, es zu vernachlässigen und uns, wie gesagt, vorstellten, dass wir eigentlich unterbewertet sind und auf die großen Bühnen dieser Republik gehören, mutierte es so ein bisschen zu Größenwahn. Und das war dann der Anfang vom Ende. Und es gab noch einen Schnittpunkt und Scheitelpunkt, an dem es hätte umgekehrt werden können, als uns nämlich angeboten wurde von der Stadt oder als wir der Stadt eigentlich das Angebot gemacht hatten, in ein größeres Theater umzuziehen. Mittlerweile hatten wir auch prominente Gäste. Wir hatten Talkshows, wir hatten Diskussionsveranstaltungen. Kurt Krömer war bei uns zu Gast, Dirk Bach war bei uns zu Gast, Claudia Roth, Georg Ringswandl. Also wir hatten mittlerweile auch Prominente, die in unser Theater kamen, um entweder mit uns zu diskutieren oder sogar Teil von Inszenierungen zu werden. Caroline Kebekus hat bei uns ein Kindertheaterstück gespielt. Petterson und Findus, ganz am Anfang ihrer Karriere, als sie noch ganz bescheiden war. Oder Frederik Komp, Seriendarsteller in Verbotene Liebe, hat in Viel Lärm um nichts den Borraccio gespielt. Also wir hatten ein Level erreicht, was für eine freie Gruppe außergewöhnlich hoch war. Und an diesem Punkt drohte der Absturz. Und es wurde dann kein richtiger Absturz, sondern so ein schleichender Zerfall. Und am Ende hat sich das Ganze auseinandergelebt. Sehr, sehr schade. Und viele dieser Leute, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, bedauern das heute auch zutiefst.
Da jetzt mal ein bisschen abseits, Sprung in die Jetztzeit, wäre das denn völlig vom Tisch, dass das irgendwie nochmal in irgendeiner Form wieder auflebt?
Ja, das ist nicht mehr, das kann ich nicht mehr. Das ist für mich vorbei.
Dann kehren wir zurück eben in diese Zeit, weil also das war, wie gesagt, auch für dich eine Zeit der Prominenz. Du warst
Der immer größer
der immer
werdende
größer werdenden
Prominenz.
Prominenz. Und so wie du das jetzt eben gerade bei dem Ensemble beschrieben hast, hatte dieser Ruhm einen Einfluss auf dich und deine Selbstwahrnehmung? Oder warst du gefeit gegen diese Mechanismen, weil es nicht unbedingt das war, was du eigentlich machen wolltest?
Ich war gefeit, weil ich zuvor einfach viele schlechte Erfahrungen gemacht hatte, die mir jetzt zur Seite standen. Ich hatte, als ich damals gedreht habe mit Klaus Wennemann, ganz schlimme Erfahrungen gemacht. Also wie man am Set miteinander umging. Ich erinnere mich an den ersten Drehtag, den wir hatten. Da kam ich an und schwebte wirklich auf Wolke 7, weil ich dachte, ich bin jetzt der große Serienstar. Dabei hatte ich irgendwie für drei oder vier Folgen eine kleine Sprechrolle. Und wurde dann wirklich bitter enttäuscht und eines Besseren belehrt, als ich am Set war und erstmal hörte, wie Klaus Wennemann mit seinen Angestellten umgegangen ist. Der hat ihn nämlich zur Sau gemacht und angeschrien und runtergebrüllt. Und es hing sich an so profanen Dingen auf, an Kleinigkeiten. Einmal hatte er seinen Talisman, einen Golfball, nicht in seiner Kostümtasche. Und da mussten dann die Masken- und Kostümbildnerin für herhalten. Ein andermal wollte er in der Mittagspause essen und alle Komparsen mussten aus dem Raum gescheucht werden. 60 Komparsen in einen 20 Quadratmeter großen Raum, bis der große Star, der eine Billigserie für Sat.1 drehen sollte, sein Essen zu sich genommen hatte. Also all diese Erfahrungen, die ich da gemacht hatte, die haben mich total ernüchtert. Und es war so, dass ich dachte, boah, Alter, das hast du dir echt anders vorgestellt. Und ich hatte ja dann auch noch eine feste Rolle bei den Anrainern. Das war eine WDR-Serie, die so ein bisschen Lindenstraßen-Konkurrenz sein sollte. Und da war ich dann der Türke Mehmet, auch erbärmlich, auch ganz schlimm, also auch voller Scham und unterdrückter Wut habe ich diesen Job gemacht. Ich habe aber mit dem wunderbaren Tommy Engel, den ehemaligen Sänger der Blackfurs, zusammenspielen dürfen. Und das war für mich eigentlich genug Anlass zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Aber was ich da erlebt habe, war eben auch ähnlich wie bei Schwarz greift ein, einfach nur eine fortwährende Demütigung. Also, dass Leute dir vor der Kamera sagen, hey, das war ganz toll, und dann, wenn die Kamera aus ist, über dich lästern. Dass sie die Nase rümpfen, wenn du ans Set kommst. Dass du immer eigentlich damit leben musst, dass der nächste Tag der letzte Tag sein kann, weil irgendjemand beschlossen hat, dass du nicht mehr gut genug bist für die Rolle. Und so war es dann auch. Also ich wurde dann abgesetzt, nachdem man mir viel Honig ums Maul geschmiert hatte und ich sogar Autogrammstunden geben durfte als Mehmet. Und eine Woche später hat Haydar Zorlu, ein türkischer Kollege, die Rolle bekommen und hieß Mehmet. Also die machten sich noch nicht mal die Mühe, zu erklären, warum ich da nicht mehr da war, sondern ich wurde einfach umbesetzt mit dem nächsten Türken.
Und lass mich und raten, genau ist es wie keinem der Zuschauer aufgefallen?
Natürlich nicht, weil niemand sich für diese Scheiße interessiert hat. Ja. Naja, also das waren Erfahrungen, die mich immun gemacht haben gegen das, was später kam. Und das war viel schlimmer. Also da hätte ich, ich habe zum Beispiel immer Glück gehabt, dass meine Drogenerfahrungen vor der Fernsehzeit lagen. Ich habe immer Glück gehabt, dass mein Selbstbewusstsein, als ich anfing, Fernsehen zu machen, groß genug war, um nicht zu glauben, was man mir gesagt hat und mir selbst zu genügen. Und das waren alles so Gefahren, das waren alles so kleine Gruben, in die man stolpern konnte, denen ich aus dem Weg gegangen bin. Aber trotzdem, habe ich ja eben gesagt, war es so, dass ich mich selbst mit dem, was ich an Erfahrung hatte, immer noch auf Dinge eingelassen habe, die ich heute zutiefst bereue.
Du hast ja irgendwann auch angefangen, eigene Sendungen fürs Fernsehen zu produzieren. Mhm. Waren diese Sendungen Dinge, wo du im Nachhinein sagst, so hätte ich vielleicht lieber nicht machen sollen? Oder was waren die Sachen, auf die du dich da eingelassen hast?
Nein, also es war so, ich hatte damals ja auch Regie gemacht bei Kollegen, unter anderem bei Ulan und Bator, einem sehr lustigen, witzigen, begnadeten Comedy-Duo. Ich habe bei Hans Gerzlich mal ein paar Proben gemacht, Regie bei Oliver Polak und auch bei Caroline Kebekus, die da ganz am Anfang ihrer Karriere stand und mich darum bat, Regie zu machen, nachdem wir uns kennengelernt hatten im Quatsch Comedy Club, wo wir beide aufgetreten sind. Und darüber entstand eine Zusammenarbeit, die dann eben auch zu anderen Projekten führte, zu Broken Comedy, was auf Pro7 lief, in 3 Staffeln, glaube ich. Und am Anfang war ich nicht dabei, in der 2. Staffel kam ich hinzu und mehr konnte ich auch meine eigenen Ideen dazu steuern. Also die Idee zum Beispiel des Taxifahrers, des motzigen Taxifahrers, die war von mir und ich habe die auch durchgehend durchgesetzt und improvisiert, obwohl das eigentlich in solchen Formaten nicht vorgesehen ist, dass man improvisiert. Aber es war sehr erfolgreich, die Zuschauer mochten das und so wurde das auch fortgesetzt und wir konnten mehr und mehr auch unseren eigenen Anteil in diese Sendung mit einbringen. Und das kommt jetzt an einen Punkt, wo eine ganz wichtige Zusammenarbeit mit einem sehr wichtigen Menschen für mich begann, nämlich mit Ulrich Otto, dem Produzenten, der für Radical Comedy, seiner Comedy-Firma, gearbeitet hat in Köln, mit dem ich dann auch eine längere Zeit zusammengearbeitet habe und Formate konzipiert habe fürs Internet. Und Ulrich hat damals auch die ersten Clips für Caroline produziert. Und Caroline hat dann eben diese Rolle auch, diese Jenny oder diese Prollrollen, die sie gespielt hat, perfektioniert. Denn zuvor, als wir sie kennenlernten, hatte sie einen einzigen Stand-up. Das war dieser Mädchen-Mädchen-Stand-up, den sie immer wieder gespielt hat. Und ihr großer Wunsch war eben, ein komplettes Programm zu haben. Und dabei haben wir ihr geholfen. Ich habe die Regie gemacht für Pussy-Terror und so ein bisschen diese Figur auch konzeptioniert. Also diese hübsche, emanzipierte Frau, die aber sehr ordinär sein kann, die sowohl politisch ist, als auch irgendwie einfach nur vulgär, die sehr sprachbegabt ist, die auch sehr körperlich spielt. Und ja, und daraus ist dann eben diese Idee Pussy Terror entstanden und hat einen wahnsinnigen Erfolg gehabt, hat viele Preise bekommen und Caroline ist durch die Decke gegangen, war der Shootingstar der Comedy-Szene. Und gleichzeitig haben Ulrich, Otto und ich eben versucht, in ihren Formaten Broken Comedy so einen gewissen Kultfaktor immer zu erhalten. Also nicht einfach nur Mainstream zu sein, so wie die erste Staffel, das muss man sich heute mal angucken, wo sie eigentlich so die klassischen Parodierollen wie Anke Engelke gespielt hat, sondern eben auch mehr Kult zu sein und gegen den Strom zu bürsten. Und so haben wir zum Beispiel dann in der dritten Staffel angefangen, übrigens eine lustige Verbindung, im Eros Center in Köln zu drehen. In dem Puff, in dem ich 1992 aufgetreten war.
Waren dort noch die gleichen Damen, die sich erinnern?
Das weiß ich nicht, aber Caroline hat ihre Stand-Ups auf der Bühne des Eros Center Köln gespielt, also im Puff. Und das war eben eine Fortsetzung dieser Idee. Das war auch eine Fortsetzung meiner künstlerischen Auffassung von Anarchismus und von Verschiebung der Ebenen. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Und da begann dann eben meine Arbeit als jemand, der auch Fernsehen mitproduziert hat oder kreativ mitgewirkt hat an Fernsehproduktionen.
Warum ich diese Frage aufgebaut habe mit waren das Fehlentscheidungen in dieser Sendung, war, dass ja eben ein anderer Aspekt, der, bei dem wir schon angesprochen haben, nämlich, dass du immer wieder dich mit der Erwartung konfrontiert saßt, Kompromisse eingehen zu müssen.
Ja, das wurde im Laufe der Jahre immer schlimmer und auch immer schwieriger für mich, diese Kompromisse einzugehen, weil die Menschen und die Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, eine ähnliche Entwicklung gemacht haben wie die Darsteller aus unserem Ensemble. Die wurden größenwahnsinnig und das ist eine Entwicklung, die mit ganz vielen passiert. Sobald der Erfolg sich einstellt und man bewundert wird und einem Honig ums Maul geschmiert wird, alle einem sagen, wie toll man ist, verliert man die Bodenhaftung und dann vergisst man auch, wer eigentlich alles noch dabei gewesen ist und dazu beigetragen hat, dass man an diesen Punkt gekommen ist. Und das war eine schmerzhafte Erfahrung für mich, weil ich oft auch verleugnet wurde. Also weil oft auch die Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aus Angst davor, dass mein Name ihnen schaden könnte, mich einfach ausgeklammert haben und dann oft im Schlussspann irgendwelcher Aufzeichnungen von Programmen, bei denen ich Regie gemacht habe, wildfremde Namen standen und ich erstmal nachfragen musste, sag mal, ist da irgendwas schiefgegangen oder warum werde ich da nicht erwähnt, um dann zu erfahren, also noch nicht mal gesagt zu bekommen, dass dieses Ressentiment, was die Sender gegen mich ja schon bereits gezeigt hatten, sich übertragen hatte auf meine eigenen Kollegen, auf meine Partner, auf meine Mitstreiter.
Diese Ressentiments der Sender können wir vielleicht nochmal besprechen. Woher kamen die? Die waren ja nicht von jetzt auf gleich da, weil du bist ja am Anfang viel eingeladen worden.
Das kam aus dem Wechselspiel zwischen großem Erfolg, den die Sender haben wollten, und der Unberechenbarkeit, die für mich die Grundlage dieses Erfolgs war, den die Sender aber nicht haben wollten oder die sie nicht ertragen haben. Also im konkreten Beispiel des Quatsch Comedy Clubs zum Beispiel war es so, dass von Anfang an von meiner Seite aus klar war, ich würde niemals Texte einreichen. Und die das auch in Kauf genommen haben. Ich weiß noch, die erste Aufzeichnung, da saß Renate Berger, die Managerin des Quatsch Comedy Clubs, mit einem Textbuch mit leeren Seiten hinter der Bühne und hat so getan, als würde sie umblättern, während ich spiele, damit die Kollegen dachten, ich würde einen geschriebenen Text sprechen und nicht den Anspruch stellen, wenn sie erfahren, dass es improvisiert war, auch improvisieren zu dürfen. Eine absurde Situation. Und ich stand auf der Bühne und dachte, ja, okay, wenn die das, solange die das sich so rechtfertigen, soll mir das recht sein, weil dann spreche ich ja meine freien Texte und alle anderen denken, es wäre aber geschrieben. Das wurde aber zunehmend komplizierter und je erfolgreicher es wurde, desto fordernder wurden auch die Sender. Sie fingen plötzlich an, Ansprüche zu stellen, weil sie vermuteten, dass ich abhängig vom Erfolg war und dass ich Erfolg reproduzieren wollte. Aber sie haben sich natürlich gründlich getäuscht. Mir war das egal. Also ich habe Fernsehen nie ernst genommen. Ich habe Fernsehen immer als Zubringer betrachtet für meine Theaterarbeit. Und ich war, wie gesagt, auch nie Comedian oder ambitionierter Kabarettist, sondern ich bin immer Störfaktor geblieben. Und deswegen war mir innerlich immer klar, eines Tages ist Zapfenstreich. Eines Tages wird das nicht mehr gehen. Und dann musst du deine Sachen packen und dann ist das vorbei. Und solange das nicht vorbei ist, kannst du das genießen. Ich hatte natürlich glückliche Umstände, die mich länger am Leben gehalten haben, als es vielleicht vorgesehen war, zum Beispiel Stefan Raab, der einfach ein großer Fan meiner Arbeit war und der mich über die Jahre hinweg immer wieder eingeladen hat, bis ich, glaube ich, einer der häufigsten Gäste in seiner Sendung war und der das, was die Sender eigentlich befürchtet haben, auf eine ganz souveräne Art und Weise ausgehalten hat, um den Sendern wieder zu zeigen, wenn ihr das schafft, den zu domestizieren, dann bekommt ihr auch seine Quote. Denn das war zum Beispiel immer klar, meine Quote war für die Sender ein Geschenk. Mein Stand-up im Quatsch Comedy Club ist bis zum heutigen Tage der meistgeklickte Stand-up, der dort jemals gezeigt wurde. Er wurde mehrfach gelöscht von ProSieben, vielleicht weil sie es auch nicht wahrhaben wollten, aber immer wenn er online geht, erreicht er 1 Million Klicks. Und so ist es zum Beispiel auch mit allen anderen Sachen. Broken Comedy, mein Duo mit Caroline, was sie gesungen haben über Köln Ports, hat mittlerweile 5 Millionen Klicks. Das sind unerreichbare Zahlen und das hängt eben viel damit zusammen, dass ich glaube, dass der Hauptaspekt, der Menschen dazu bringt, so etwas zu gucken und so etwas gut zu finden, auch darin liegt, dass man merkt, dass die Leute unabhängig sind, dass sie souverän bleiben und dass sie echt sind. Und das passiert meistens dann, wenn du dich selbst auch herausforderst, indem du entweder improvisierst oder Dinge tust, die man von dir nicht erwartet oder Dinge tust, die man vielleicht von dir erwartet, aber dann auf eine einzigartige Art und Weise so tust, wie kein anderer sie tun kann.
Du hast gerade dieses Köln-Ports-Ding erwähnt. Das war ja dann auch der Anfang einer Rückkehr zur Musik in einer gewissen Form, nicht wahr?
Ja.
Denn dann machtest du ja irgendwann, wir reden gleich noch ein bisschen über die Hassprediger-Rolle, aber lass uns das kurz einschieben, weil es sich gerade anschließt. Du machtest ja irgendwann plötzlich ein Album. Mhm. Plötzlich erschien eine CD mit dir, mit dem Titel, von dir, mit dem Titel Dafür kommt man in den Knast. Mhm. Und die Erwartungen an dieses Album, als das so angekündigt wurde, waren sehr zwiegespalten. Manche dachten, du machst jetzt so harte Rap-Musik, weil es zur Bühnenfigur passt. Andere erwarteten eher was in die Metal-Richtung. Und dann war es aber etwas, was am ehesten so einen poppigen Aspekt hatte. Wie kam diese Rückkehr zu dem, was du ja eigentlich immer machen wolltest, nämlich der Musik zustande?
Also ich muss mal vorweg sagen, ich bin in meinem Leben einigen Menschen begegnet, die ich heute für Engel halte, also die mir so viel Glück gebracht haben, allein durch das Vertrauen und durch die Liebe, die sie mir geschenkt haben, dass ich unendlich dankbar bin, diese Menschen in meinem Leben getroffen zu haben. Und einer dieser Menschen ist André Fuchs alias Zwieback, ein anderer ist Ulrich Otto, der Produzent, der leider gestorben ist vor einigen Jahren an einem schweren Gehirntumor. Und manche andere sind auch dabei, wie zum Beispiel Kai Blasberg von Tele5, Thorsten Frauendorf, der Autor unserer Rap-Lieder und viele, viele andere, bei denen ich weiß, das sind Menschen, die mich verstanden haben und die mich unterstützt haben und die loyal waren. Und zwar gegen alle Widerstände, gegen alle öffentlichen Behauptungen, gegen alles, was über mich erzählt wurde, auch sich innerlich mindestens, aber wenn auch öffentlich gestellt haben und an meiner Seite waren. Und damals, als wir Broken Comedy gemacht haben, war ein wichtiger Aspekt, den ich auch mit in diese Sendung bringen wollte, dass ich gesagt habe, Caroline ist eine begnadete Sängerin, hat eine wunderschöne Stimme und das muss gezeigt werden. Und ich weiß noch, wie wir bei den Proben zu Pussy Terror waren, bei einer der letzten Proben und ich ihr gesagt habe, du musst am Ende deines Programmes singen. Und sie gesagt hat, nein, das kann ich nicht, ich möchte das nicht. Caroline hatte zuvor immer nur auf Karnevalsveranstaltungen gesungen und sie hat wirklich eine, das weiß man heute, aber das wusste damals niemand, sie hat wirklich eine ganz fantastische Stimme. Sie ist sehr beeindruckend, wenn sie singt, geht es einem wirklich unter die Haut. Und das hat mich immer total angefixt und ich war immer der Meinung, das muss sie auf die Bühne bringen, das muss sie zeigen. Und bei einer der letzten Proben eben zu Pussy Terror habe ich gesagt, pass auf, ich möchte, dass du am Ende deines Programmes singst. Und sie hat sich geweigert, hat gesagt, auf keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, ich möchte, dass du singst und du musst das machen. Und dann war die Aufführung im Kölner E-Werk. Ich saß mit Ulrich Otto in der dritten Reihe und wir waren beide ganz gespannt und wir wussten nicht, was passiert jetzt. Und von der ersten Sekunde an war dieser Auftritt eine Geburt. Also es war die Geburt der Caroline Kebekus. Sie ging auf die Bühne und sie hat diesen ganzen Laden in Grund und Boden gespielt. Mit einer Kraft, mit einem Ausdruck, mit einer Leidenschaft, dass jeder dachte, wer ist diese Frau? Was für eine faszinierende, tolle Frau. Lustig, hübsch, alles war drin. Und da waren aber auch schon so ein bisschen die Hyänen im Hintergrund. Brainpool lauerte im Hintergrund. Jörg Grabosch, der sofort feststellte, oh, das könnte jemand sein für uns. Aber in unserem Mikrokosmos war das erstmal unerheblich. Für uns ging es darum, dass Caroline auf der Bühne sich zeigt, präsentiert, ausbreitet, Erfolg hat, sich wohlfühlt und genau das tut, was sie will, nämlich sie selbst sein. Und dann kam der Schluss und Ulrich und ich saßen dort mit Tränen in den Augen vor Rührung, weil wir die Geburt dieses Stars miterleben durften. Und dann setzte sie sich, glaube ich, an den Rand und begann zu singen, ich bin eine Kölsche Mädchen, was soll ich machen? Ich bin eine Kölsche Mädchen, was soll ich denn? Das ist eigentlich, ich bin eine Kölsche Jung. Das ist ein Kölscher Klassiker. Und den hatte sie aber auf Kölsche Mädchen umgedichtet. Und die Tränen flossen uns aus den Augen, Rinnsäle. Wir waren überglücklich und es war einfach wahnsinnig toll, das zu sehen. Und aus dieser Erfahrung heraus kam dann der Gedanke, das müssen wir in Broken Comedy bringen und da muss etwas drin sein, was musikalisches, was neu ist, was total fetzt und was eben auch jung ist, weil jung ist so im Fernsehen immer so ein Ideal, was man erreichen will und da hatten wir das große Glück, einen ehemaligen Autoren, Thorsten Frauendorf, an unserer Seite zu haben, alias 50 Sven, der diese wunderbaren Texte geschrieben hat und dazu auch noch diese wunderbare Rolle gespielt hat und dann auch noch diese viel wunderbaren Songs performt, gesungen und dargestellt hat, sodass alle Leute genau das mitbekommen haben, was wir wollten, nämlich dass es Kult war. Ja, 50 Sven ist heute noch Kult, Jenny und alles, was Caroline an Rollen gespielt hat, das war alles Kult und Scheiß-T, den ich dann später gespielt habe, war auch Kult. Und da kam es dann dazu, dass der Sender und die Produzenten gesagt haben, Pro7 und Red 7 damals, wir müssen da ein Album draus machen. Und ich hatte, wie du richtig sagst, ja seit 1992 aufgehört, Musik zu machen. Mit Ende meines Studiums war Musik für mich beerdigt. Und ich ging in dieses Studio in Köln. André saß am Mischpult und wir sahen uns zum ersten Mal. Und ich sollte meinen Song einsingen. Und es war von der ersten Sekunde an so, als würde ich nach Hause kommen. Ich stand im Studio, es war wie ein Stecker in der Steckdose, es machte Zisch und die Wellen funkten und ich merkte, ey, warum, um Himmels Willen, warum hast du 10 Jahre keine Musik gemacht? Und ich wusste genau, wie es geht, ich wusste genau, was er macht, ich wusste, und es sprudelte aus mir die Kreativität heraus und ich wollte nichts mehr, als sofort wieder ins Studio zu gehen und Musik zu machen. Und ich war voll mit kreativer Energie und so, wie ich ja beschrieben habe, es war auch wieder eine Phase, in der ich mich sehr danach sehnte, auch wieder Musik zu machen. Und ich habe mit André gesprochen, André hat gesagt, ey, du bist Musiker, du hast studiert, komm vorbei, wir nehmen ein Album auf. Und es ging sofort von der ersten Minute an los und wir haben durchgehend ein Feuerwerk an Kreativität abgelassen. Ich habe alle Instrumente eingespielt, weil ich einfach Bock hatte, weil es klappte, weil es passte. Die Songs waren in mir drin, ich musste sie nicht komponieren. Ich bin morgens zu André gefahren, habe gesagt, mach das Klavier auf, nimm auf, drück Start, ich mach sofort los. Und dann haben wir 18 Songs eingespielt in 10 Tagen und das Album war fertig und ich war überglücklich, dass André mir diesen Zugang wieder verschafft hatte. Und das ist eben der Grund, weshalb ich sage, es gibt Menschen in meinem Leben, bei denen ich das Gefühl habe, die sind zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle in meinem Leben aufgetaucht, um mich irgendwo hinzuführen. Und André ist so ein Mensch.
Ja, auf jeden Fall. Ihr habt ja dann später noch ein gemeinsames Rap-Album gemacht, wo du in dieser scheiß T-Rolle...
Daraus ist ein Riesending entstanden an Kreativität, also gar nicht mehr zu stoppen. Zwieback und T, unser gemeinsames Album, die Remixe, die er gemacht hat auf meinen Folgealben. Und wir haben heute immer noch Kontakt und wir werden auch wieder ein Album zusammen machen. Das steht fest, weil wir sind einfach ein so kreatives Hybrid aus unterschiedlichen Energien. Also André kommt klar aus der Rap- und Hip-Hop-Szene. Ich bin Instrumentalist und das passt so wirklich zusammen wie die Faust aufs Auge.
Was war das Feedback aus dem Umfeld, was du bekommen hast, als du dann mit diesem Album Dafür kommt man in den
Vernichtend. Knast? Vernichtend.
Echt?
Ja, vernichtend. Das wurde in der Luft zerrissen.
Also ich habe mitbekommen, dass das auf jeden Fall für eine gewisse Irritation gesorgt hat.
Ja, weil ich natürlich in der Musik wieder bei mir war und mich repräsentiert habe und nicht eine Rolle gespielt habe und ein Image verkörpern wollte, sondern ich wollte ich sein. Und deswegen war das meine Musik. Und die war Soul, die war Funk, die war schwarz und war eben nicht Metallica oder Rammstein oder ich mache einen auf dicke Hose. Sie war auch nicht Scheiß-T, sondern sie war ich. Und das hat viele Leute überrascht, weil ich natürlich auch für viele ein Mysterium war. Ich war der Typ, der rumbrüllt auf der Bühne. Ich hatte ja mittlerweile einen etablierten Erfolg und dieser Erfolg meißelte mich aber auch fest. Also es war so, dass ich gar nicht mehr raus konnte. So wie damals beim Hitler, als alle gesagt haben, ja, es ist der Hitler, war ich jetzt, das ist der schreiende Türke. Und wenn plötzlich der schreiende Türke anfängt, Liebeslieder zu singen, dann sind die Leute nicht nur enttäuscht, sondern dann sind sie richtig wütend.
Ja, das ist eigentlich interessant, weil wenn wir jetzt mal überlegen, so, du bist ja in dieser Zeit dann in dieser Hassprediger-Rolle auf Tournee gewesen.
Ja.
Was saßen für Leute im Publikum? Waren das Leute, die dich aus dem Fernsehen kannten? Wer war das Publikum?
Also am Anfang waren das Leute, die entweder mich von meiner Theaterarbeit kannten oder es waren Zuschauer, die über Stefan Raab kamen, der natürlich ein immenser Multiplikator war. Also bei TV Total zu sein, das war die höchste Klasse, in der man spielen konnte. Und wenn man bei TV Total auch noch Auftritte hatte, die so waren wie meine, ich hatte also immer wieder die Gelegenheit, auf der Couch zu sitzen, auch mit Stefan, und wir beide hatten einfach eine unglaublich gute Energie zusammen. Und es gibt einen Auftritt, wo wir uns so kabbeln und ich ihm um den Hals falle, ihm Küsschen gebe. Und das habe ich nicht absichtlich gemacht, weil dahinter irgendein Kalkül stand, sondern ich mag einfach Stefan. Es ist einfach ein Mensch, den ich so mag und über den ich mich immer gefreut habe, wenn ich ihn gesehen habe und den ich sehr, sehr respektiere und auch bewundere. Und das hat man gemerkt. Also wir hatten gegenseitig eine Bewunderung füreinander. Und wenn Leute das merken, dann multipliziert das auch nochmal deinen Erfolg auf der Bühne, weil du dann im Anhang von Stefan Raab bist. Also ich muss heute auch sagen, dass ich Stefan sehr dankbar bin dafür, weil er einen großen Teil meines populären Erfolgs ausgemacht hat. Wie soll ich sagen? Also das war dann letztendlich auch nur eine Übergangsstation. Also ich wusste auch währenddessen, dass das nicht bleiben wird und ich da auch wieder weg will. Es war am Ende sogar so, dass es schwieriger wurde, selbst bei Stefan meine Stand-Ups zu spielen. Und ich überlegt habe, ob das überhaupt wirklich der richtige Weg war, den ich da gegangen bin. Ich hatte zwar große Vorteile, die Hallen waren voll, es kamen immer mehr Zuschauer, mit denen ich eigentlich vorher nie was zu tun hatte. Ich habe gut verdient, aber habe ich mich da wirklich selbst verwirklicht? War ich da, wo ich am Anfang hin wollte? War all der Widerstand, den ich geleistet habe gegen die Instanzen, die ich überwinden musste, um meinen Weg zu finden, umsonst? Oder war er erfolgreich und ich war wirklich angekommen, ohne es zu wissen? Meine Heimat, ich weiß nicht, war das meine Heimat oder war ich immer noch im Exil? Und dazu kam eben auch noch eine Reihe persönlicher und privater Dinge, die in dieser Phase, so Mitte der 2000er, es für mich sehr schwer gemacht haben, mich zu orientieren und wo ich auch eine Zeit lang orientierungslos war.
Ich mich wundert es gerade insofern, als dass ich eigentlich bisher mal den Eindruck hatte, der Moment, in dem du auf der Bühne bist, ist für dich der Moment der maximalen Freiheit. Das hat sich ja jetzt insbesondere auf den letzten Touren manifestiert. Klar, dass in den Medien immer dieser Druck auch war, dass man da auch im Interesse anderer Leute seine Arbeit macht und im Interesse einer Institution. Aber wenn du jetzt sagst, dass du teilweise auf der Bühne dieses ähnliche Gefühl hattest?
Nein, auf der Bühne hatte ich das nicht. Ich hatte das privat. Also es war mein Privatleben einfach, war sehr durcheinander. Und ich war nicht mehr wirklich bei mir, sondern ich war in fremden Leben. Ich war nicht zu Hause, ich war im Exil. Und ich bin, wie gesagt, auch zunehmend in Frustrationen geraten. Also es war so, dass ich ja, wie ich eben erzählt habe, sehr viel gemieden habe. Also es war, je mehr du in diese Fernsehwelt kamst, und das ist leider so, desto mehr hat man versucht, dich zu vereinnahmen. Und dann war man am Anfang erst guter Freund mit dir und hat dich umschmeichelt und umgarnt. Dann hast du auch mal ein Angebot bekommen und du hast dieses wunderbare Gefühl gehabt, stattzufinden und wichtig zu sein. Und wenn ich nicht stabil genug gewesen wäre, hätte ich mich auch darin verlieren können. Ich hätte vielleicht Drogen genommen, ich hätte vielleicht Dinge angestellt, die nicht zweckdienlich sind oder die mir schaden konnten. Aber ich konnte Gott sei Dank auch aufgrund meiner stabilen familiären Verhältnisse, die ja mittlerweile wieder sehr stabil waren, auch mich auf etwas zurückziehen und mich auf etwas verlassen, was für mich jenseits dieser ganzen Scheinwelt von großer Bedeutung war, nämlich Vertrauen von Menschen zu haben, die mich kennen, so wie ich wirklich bin. Aber in dieser anderen Welt, in dieser Scheinwelt, und es gibt da sehr prominente Beispiele, also das aktuellste Beispiel ist Luke Mockridge, der ja auch sich verloren hat in diesem Wahn von Ruhm. Oder Felix Lobrecht, ähnlich, der sich auch verloren hat in diesem Wahn von Ruhm. Kurt Krömer, der Alkoholiker geworden ist. Marek Fies, der in die Psychiatrie gegangen ist und sich selbst umbringen wollte. Cindy aus Marzahn. Oliver Polak, der ein Buch über seine Depressionen geschrieben hat. Maxi Stettenbauer. Also ich könnte jetzt viele aufzählen, auf die dieser Ruhm, dieser verlockende, dieser fast drogenähnliche Ruhm, diese Anerkennung wie eine Sucht, wie ein Suchtmittel gewirkt hat. Und das war das Gute, dass ich das erkannt habe und mich dagegen zur Wehr gesetzt habe, aber es nur bis zu einem bestimmten Grad abwehren konnte, weil sich natürlich auch Schnittmengen gebildet hatten in der Zwischenzeit zwischen Menschen, die aus dem Business kamen und sozusagen wie meine Freunde waren oder so wirkten, als wären sie meine Freunde, und Menschen, die damit gar nichts zu tun hatten und gar nicht verstanden haben, warum ich eigentlich so hin und her gerissen bin oder warum ich mich selbst auch so abgesondert habe. Also es war eine wirklich schwierige Zeit.
Lass uns, du hast es gerade kurz angesprochen, kurz über deine Familienverhältnisse in dieser Zeit sprechen. Es gab diese Annäherung dann wieder, ihr hattet euch ausgesöhnt. Wie ging das vonstatten? Weil das, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein längerer Prozess war.
Ja, für meine Familie war es mit Beginn der Mein Kampf-Lesung ein Ritt auf der Rasierklinge, weil auch sie in einer bedrohlichen Situation waren, weil Menschen sich heute sehr viel Mühe machen, um andere Menschen zu bedrohen oder einzuschüchtern. Und deswegen begann auch für meine Familie eine Zeit des Versteckens und der Heimlichkeit, also uns aus allen öffentlichen Verzeichnissen löschen zu lassen oder nicht in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, wo ich wohne, wo ich herkomme. Deswegen ist das heute, was ich immer noch etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie Leute im Internet einfach ihre intimsten Details preisgeben oder sich filmen und man sieht genau, wo die sind. Also das ist für mich unvorstellbar und ist auch immer ein Tabu gewesen, dass ich das in der Öffentlichkeit zeige, aber es wurde eben ab dem Zeitpunkt der Mein Kampf-Lesung schwieriger, das zu tun, weil die Angriffe offensiver wurden und weil das Bedürfnis der Menschen, mich in irgendeiner Form zu stellen, auch stärker wurde und ich mich dem gegenüber in irgendeiner Form auch schützen musste. Und das war nicht nur der Polizeischutz, sondern das war auch sozialer Schutz. Das war auch eben Leuten nicht mehr zu viel zu erzählen oder zu gucken, dass man, wenn man zu einer Veranstaltung gegangen ist, als Letzter kam oder auch als Erster ging. Und das erlebe ich jetzt aus einer sehr abgeschwächten Position und Perspektive. Aber Stefan Raab zum Beispiel, da kannst du sehen, welche Ausmaße das annimmt, wenn es noch extremer wird. Ja, der geht gar nicht raus. Der lebt in einem Haus, was komplett abgeschottet ist wie ein Fort. Der fährt ins Fußballstadion, geht als Letzter rein, fährt allein mit dem Aufzug hoch, fährt als Erster raus, bevor das Spiel zu Ende ist. Also da ist das noch dramatischer. Und für mich war das schon in dem Stadium, in dem ich es erlebt habe, fast unerträglich.
Es kam dann irgendwann der Punkt, wenn Leute dich erkannt haben in dieser Zeit, hast du dich von ihnen erkannt gefühlt oder war das, was die da gesehen haben, was anderes?
Meinst du jetzt innerlich erkannt oder meinst du so Gesicht erkannt?
Ja, Gesicht erkannt.
Also Gesicht erkannt, ja, das wurde immer schlimmer. Es fing an und war am Anfang noch okay und man dachte so, wow, die erkennen mich, aber das ist heute ein Fluch.
Das ist auch was sehr Unheimliches.
Es ist ein Fluch, für mich ist das ein Fluch. Dass ich erkannt werde und jeder immer weiß, wie ich heiße, egal wo ich bin, und ich damit rechnen muss, dass jemand Fotos von mir macht und sie veröffentlicht und an den Details der Fotos zu sehen ist, wann ich mit wem, wo, wie in Urlaub gefahren bin, ist für mich so, als würde ich mit heruntergelassenen Hosen durch die Gegend laufen.
Hat man auch Angst, dass Leute einem dann mit Vorurteilen begegnen?
Das kommt selten vor. Wenn Menschen dir in der Realität begegnen, sind sie meistens unglaublich freundlich und immer deine größten Fans. Also die Wut, die ist mehr im Internet und in der virtuellen Welt.
Im nächsten Teil werden wir dann darüber sprechen, wie es sich dann von diesem Mainstream-Erfolg mit seinen Tücken und den verräterischen Gestalten darin gewandelt hat zu dem Punkt, wo du noch mehr in eine Unabhängigkeit gegangen bist, eben auch insbesondere dann auch im Internet. Du hast es ja schon angedeutet, wo du dann eigene Formate produziert hast. Das besprechen wir im nächsten Teil und auch, wie sich deine Bühnenarbeit dann weiterentwickelt hat.